12 Tanz von Willi und von Erik. Herzlich willkommen beim St. Pauli Pop Podcast, Folge Nummer 70.
Ist das so?
Ja.
Ich war ja letztens nicht dabei, da war ich unterwegs gewesen.
Ja, wir holen mal alle ab, ne?
Wir holen mal alle ab.
Wo sind wir, Willi?
In deinem Wohnzimmer. Wir sind in einem griechischen Wohnzimmer und sagen Yamas.
Yamas Kali nicht da.
Um die Ecke sozusagen von mir.
Wir müssen eigentlich mal ein griechisches Thema machen, müssen wir aber berufene Münder einladen.
Wir hatten doch schon mal ein griechisches Thema, als du deine Griechenland-Rückkehr hattest du relativ viel griechische Themen. Also
ja, aber die hatte ich nur so angedacht und auch nur anerlebt. Eigentlich müsste man mit Leuten sprechen, die das vollends erleben, weil sie in Griechenland
das Leben spielt. Also du meintest nicht, man müsste einen Zetaki-Abend machen, sondern man müsste die Lebensbedingungen und die Zustände einfach mal, eigentlich können wir da auch mal hinfahren, ne?
Zu AEK Athen, genau, das wollten wir eigentlich auch.
Stimmt.
Aber der Direktflug von Hamburg nach Athen, der ist gar nicht so preiswert. Und okay, wir haben ja ein schmales Budget. Oh, überhaupt.
Ökodorm.
Also, wir machen den Raum auf. Ja. Willi kriegt gleich 39 Kilo Hackbällchen.
Nummer 39, Standardgericht. Das, was ich immer nehme, war die Bestellung.
Wir sind in der Taverna Ägäis und ihr hört die Episode Nummer 70 unseres Podcastes.
Genau, es ist heute Dienstagabend, morgen ist das Pokalspiel. Das heißt, es ist so eine Art Zwischenspiel zwischen den Wochenenden. Eine englische Woche mit Pokal. Ist für uns ja ungewohnt. Ich habe gerade gelesen, dass wir das letzte Mal vor 13 Jahren im Achtelfinale waren.
1999.
Ist das vor 13 Jahren?
Nein.
Wie komme ich dann auf 13?
Das weiß ich nicht. Weil du dachtest, wir hätten 2014 vielleicht.
Nee, aber ja,
oder
nicht.
12.
Ich 2012? In einem Sinn. Nee, auch noch nicht. Das Bier ist erst angefangen. Nee, also ich habe das irgendwo, egal. War Achtelfinale. Du bist jetzt bei der Pokalgeschichte mit den ganzen Bs.
Nee, davor.
Davor noch.
Da waren wir natürlich auch im Achtelfinale. Das war 2000. Obwohl, das könnte ja natürlich, das war das letzte Mal.
Dann bin ich vielleicht doch richtig.
Das mit den Bs, ja natürlich. Und davor ausgeschieden in der, oh Mann, wie habe ich denn das gelesen heute? Auf jeden Fall, außer dieser Pokalserie, wir können ja auch heute St. Pauli Bob sagen. Achso, St. Pauli Bob, die Pokalausgabe. Davor muss das 1999 gewesen sein.
Ah, das kann durchaus sein. Ja, mit dem Pokalspiel vor der Brust, ist es irgendwie, hast du ein gutes Gefühl dafür? Ich weiß nicht.
Ja, warte mal, bevor wir beim FC St. Pauli einsteigen,
ja, sag mal an.
Hätte ich gerne nochmal zwei.
Blinker, wofür würdest du blinken?
Ich blinke nochmal an nach links und einmal nach rechts. Mhm. Ich blinke einmal nach links, weil wir jetzt die vierte Supporterin bei unserem Steady HQ Abo-Modell haben.
Yeah, herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank an Sabine. Diesmal habe ich vorher gefragt, ob ich die ganzen Namen nennen soll. Hab dann, nein, sag mal lieber nur meinen Vornamen. Also Sabine, herzlich willkommen und herzlichen Dank für deine 1,90 Euro im Monat, die du und mit denen du uns sponsorst. Und wir liegen aktuell bei ungefähr 8,80 Euro. Das heißt, wir bräuchten ungefähr noch ein Sponsoring.
Und dann ist das Musikthema am Start.
Und dann können wir eine Folge mit Musik sponsern. Genau. Das ist sozusagen nach links geblinkt. Da wir als St. Paulianer nie nach rechts blinken, blinke ich nochmal nach links und habe heute eine E-Mail bekommen von unserem Biersponsor. Dem
aus der Vergangenheit, dem
Sommerbäcker Dax.
Der Dax.
Der Dax hatte so viel zu tun in seinem Bau über den Sommer über. Die haben nämlich 100% mehr Umsatz. Also
nur 100% durch uns gemacht.
Und
nur durch uns
befürchtet, wir sind schuld.
Dax-Bau, Alter, hol dich mal einen.
Also, Willi, Mann, Sponsoring beim St. Pauli Pop Podcast lohnt sich wohl angeblich.
Darauf eine Pepperoni.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Sommerbäcker Dax. Wir haben verabredet, dass wir nochmal sprechen. Also, ob die auch Folgensponsoren, Musiksponsoring machen.
Ja, großartig.
Das heißt also, wir können so langsam unser Musikprojekt in Angriff nehmen. wir haben noch eine Anfrage beim Reeperbahn-Festival laufen im Zuge des nächsten Jahres. Wollen wir auf jeden Fall mehr Musik spielen. Wenn ihr Ideen dazu habt, bitte in die Kommentare oder per E-Mail podcast@stpaulinu.de oder im Impressum gucken, da findet ihr meine E-Mail-Adresse. Und wenn ihr Wünsche für Musikrichtungen habt, die wir uns mal genauer angucken sollen, weil sie mit dem FC St. Pauli zu tun haben, oder ihr habt Lust, auch 1,90 Euro im Monat für Musik-Pop-Podcast-Sponsoring zu machen, dann geht bitte auf steadyhq.de. Den Namen habe ich mir nicht ausgedacht, das ist die Plattform, wo auch das Bildblog und Übermedien und solche Leute gesponsert werden, wir auch. Und dort könnt ihr die kleinen Billo-Pakete, also noch nicht mal ein Astra, ein halbes Astra im Stadion.
Astra, sozusagen. Nein.
Ja, genau. Ihr müsst kein Astra trinken, ihr könnt uns sponsern.
Es gibt auch Bier, es gibt auch anderes Bier.
So, jetzt ist die Werbepause vorbei. Ich bedanke mich auf jeden Fall echt bei allen vier Sponsoren. Die müssen wir auch nochmal alle vier irgendwo nennen.
Ja. Finde ich großartig. Du hast gerade irgendwas mit Über gesagt. Da fällt mir ein, dass ich auch noch einen Wochenendtipp habe. Der geht jetzt schon einen Tag früher los als sonst. Über Jazz Festival auf Kampnagel. Ganz tolle Veranstaltung. Fängt morgen schon an mit so einem Pre-Opening mit drei tollen Acts. Sunra. Ja, also guckt auf die Seite. Bei Kampnagel ist auf jeden Fall zwar nicht unser Stadtteil, aber es ist auch irgendwie auch ganz tolle Musik, die da präsentiert wird und immer wieder ein Gang wert ist. Kampnagel, Über Jazz. Die variieren ja mit den Orten auch immer mal, waren auch schon natürlich am Hafen und an verschiedenen Lokalitäten. Diesmal ist es Kampnagel und da sind ganz tolle Acts am Start. Ich würde den Raum, den musikalischen Raum gleich aufmachen und sagen, hier Verlinkung zu unserer Playlist, Spotify-Playlist. Und würde jetzt aus meiner Vergangenheit, mein Alibi, warum ich das letzte Mal nicht dabei war, würde ich mal ein Lied auf die Playlist setzen, wo ich auf einem Konzert war, Saint-Étienne letzte Woche. Und zwar würde ich da gerne Pale Movie mir selber notieren und auf die Playlist setzen und sagen, das war ein sehr schönes Konzert und ist auch tolle Musik und eine tolle Band, die man ja gut mal supporten kann. Hast du noch eigentlich musikalisch was? Du hast, glaube ich, das letzte Mal war die Playlist ein bisschen verwaist.
Ja, wir hatten Philosophie als Thema. Also für jeden, der den letzten Podcast verpasst hat, ich habe richtig viel Spaß gehabt und richtig viel gelernt, als ich mit Christian über das Thema gut oder richtig diskutiert habe aus einer philosophischen Sicht und wie sich das auf den FC St. Pauli auswirkt. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Haltet mal ein bisschen durch und vertieft euch in das, was Christian zu sagen hat. Da kann man ganz, ganz viel mit anfangen. Vor allem, was die Begründungsfähigkeit von Aktionen bei uns im Verein angeht, aber auch natürlich alle anderen gesellschaftlichen Themen. Und da haben wir weniger über, obwohl wir haben über Musik gesprochen, aber irgendwie ein bisschen weniger nachher.
Ja, wundert mich auch nicht, weil ihr doch eigentlich, Christian natürlich auch, extrem musikaffin, liebe Grüße überhaupt. Und ja, können wir ja mal wieder nachholen, vielleicht beim nächsten Mal oder zwischendurch mal.
Ja, du isst mal erstmal einen Salat und dann, Grünzeug. Wenn wir Willi schon mal da haben, also die geballte Fußballexpertise bei uns im Podcast, dann können wir natürlich auch dem Wunsch von ganz vielen Leuten nachkommen, die gesagt haben, ja, vielleicht könnt ihr auch mal wieder ein bisschen über Fußball reden, das machen wir heute. Und herzlichen Dank an eine unserer Hörerinnen, die mir geschrieben hat, dass sie uns ganz besonders gerne nach Niederlagen hört, weil wir ihr immer so viel Mut machen.
Aha.
Ja, lustig, ne?
Also das ist mir gar nicht bewusst gewesen, also gar nicht.
Ja, vor allem, das heißt ja, die hören uns jetzt ganz besonders gerne, weil wir haben ja auch zweimal in Folge verloren.
Also ich gehe jetzt tatsächlich mal davon aus, dass das morgen auch ein schwieriges Unterfangen wird, diese Serie zu durchbrechen. Aber
ich glaube, das wird überhaupt nicht schwierig, die Serie zu durchbrechen. Mhm. Weil es sich nicht um Heidenheim und Darmstadt handelt, sondern um Eintracht Frankfurt. Also ich glaube, dass wir gegen Heidenheim und Darmstadt verlieren mussten, so wie wir da gespielt haben.
Eintracht Frankfurt ist extrem standardstark.
Standardstark. Du meinst, wir müssen verhindern, dass sie eine Ecke bekommen?
Ecken sind doof, Freistöße sind doof, aber wenn wir das alles ausgrenzen, haben wir eine gute Chance.
Saugefährlich soll von Frankfurt auch die Abstöße des Torwarts sein.
Ja, das sind eigentlich direkte Assists, Passvorlagen, Torvorlagen.
Die gehen quasi direkt über 2, 3, 4, manchmal 5 kleine Stationen in das Tor des Gegners.
Ja, also an sich, ich habe gerade gelesen, dass es, glaube ich, 5 Gegentore gab und 7 verschenkte Punkte bei uns, die halt diese Standardschwäche ausmachen. Das ist nicht gut.
Ja, nach Ecken, es gibt ja mein Nachbar Sven, auch einer der vielen beim FC St. Pauli, die man da so kennenlernt, wenn man sich ein paar Jahre da rumtreibt und die unglaublich viel Engagement in den Tag legen. Sven Gronau, mein Nachbar, der ist nicht nur engagiert bei der Blindenfußballabteilung und beim Handball beim FC St. Pauli, sondern er ist auch, ich hoffe, ich oute ihn jetzt nicht, er ist auch Eckenzähler.
Was ist ein Eckenzähler?
Ein Eckenzähler
ist, Eigen ein etwa.
Ein Eckenzähler ist jemand, der genau weiß, wie viele Ecken seit dem letzten Tor erfolgt sind.
Sowas gibt es nicht.
Doch, sowas gibt es. Es gibt ja auch Leute, die am Flughafen irgendwie genau wissen, welche Mannschaft, Quatschmannschaft, welche Flugzeuge landet und
es gibt auch
die mal in Willkommenhöft irgendwie sitzen. Und
es gibt auch einen, der immer tatsächlich das Tor zunäht bei gegnerischen Angriffen mit ja, seiner Sticknadel
imaginär. Ja, das ist der Magier unter uns. Das, ich weiß auch nicht mehr, wie heißt denn der immer noch? Aber keine, wenn wir es verraten, ich glaube, wenn wir es verraten, ist die Magie dahin.
Der ist die Magie dahin,
glaube ich auch.
Es hat ja dummerweise auch beim letzten Heimspiel nicht so richtig funktioniert.
Da war ich nicht dabei.
Vielleicht liegt es gar nicht an mir, Willi. Du
bist quasi die magische Aura, die deine Sticknadel, Stricknadel, oh jetzt, nee, nicht deine.
Nein,
das ist von jemandem, der da steht natürlich.
Das war im Übrigen auch ein, das ist sozusagen die Woche des Feedbacks. Ich komme gleich nochmal ganz kurz zu Sven. Ich hoffe, er war das auch überhaupt. Wenn ich mich jetzt irre,
das wäre jetzt richtig komisch.
Aber ich habe beim FC St. Pauli einen kennengelernt, der weiß genau, wie viele Ecken seit dem letzten Tor und zählt die mit. Auch in seiner Gruppe da, in der da steht. Ich glaube, das ist Sven. Also wenn du das nicht bist, also nehme dich mal als Platzhalter. Und der hat gesagt, im Schnitt braucht der FC St. Pauli XY, ich glaube es waren beinahe 100, irgendwie 80 Ecken oder so.
Bis er selber ein Tor schießt.
Ich glaube, unsere Gegner brauchen deutlich weniger.
Das ist jetzt gerade nicht so schwer, glaube ich, aber ich glaube, das sind auch wirklich Welten dazwischen. Also ich kann mir ja wirklich vorstellen, dass diese Standardschwäche, ja, also wir hatten ja auch mal eine Zeit, wo es wirklich nicht so viele Gegentore gehagelt hat, aber jetzt sind es ist ja halt ein Gegentor, aber das führt dazu, dass wenn wir keins schießen, es keine Punkte gibt sozusagen.
Du erinnerst dich, als wir uns Anfang der Saison über den FC St. Pauli unter Jost Luhukay unterhalten haben und ich gesagt habe, das kann nur funktionieren, wenn wir spielen wie Werder Bremen. Das heißt immer vorne 3 schießen und hinten 1 kassieren oder 2. Vorne 5 schießen, hinten 3 kassieren oder 4.
Naja, also es hapert tatsächlich an diesen Tatsachen des Vorne-Schießens. Also 0, ja, waren jetzt auch nicht so. Also wir haben ja eigentlich immer irgendwie was kreiert. Also kreiert, jetzt sind wir beim letzten Spiel Heidenheim. Ich habe da eine sehr gute erste Halbzeit gesehen, tatsächlich, die mich sehr überrascht hat. Obwohl es eigentlich eine ganz andere Mannschaft war als die ich kannte, weil 8 neue Spieler auf dem Feld waren oder 8-mal getauscht wurde. Und Dankeschön. Und jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt sowas, dass du eigentlich ganz gut spielst? Dann soll es eine Trainerrede in der Halbzeitpause gegeben haben, die kompletten Abriss bedeutet hat, wo du dann gemerkt hast, dass der ganze Spirit tatsächlich weg war und die Köpfe wahrscheinlich tief hingen, oder zumindest war davon dann nichts mehr in der zweiten Halbzeit zu sehen.
Stromabriss nennt man das, glaube ich, beim Fliegen. Wenn der Auftrieb einfach abreißt, weil die Thermik nicht mehr einträgt, dann macht es plups und der kleine Vogel fliegt auf den Boden der Tatsachen zurück und zerschellt.
Wollen wir kurz unterbrechen, oder?
Wir machen eine kleine Pause, weil Willi hat jetzt die 39 Kilo Essen,
die
er jetzt
essen muss. Ich mach nochmal die St. Pauli Pop Playlist mit dem nächsten Song, auch ein Konzert, wo ich vor 4 Wochen war. Asteroids Galaxy Tour, und zwar mit Golden Age. Hohe Wiedererkennung. Bis gleich.
Golden Age, bis gleich. Willi hat aufgegessen. Willi, wie war's denn?
Es war sehr lecker gewesen. Ich bin kugelrund gegessen, fühle mich wie ein Lederball, der ins Tor rollt an den dänischen Keeper vorbei Renault heißt er, glaube ich, morgen Abend.
Der,
ich roll an ihm vorbei zum 1:0 in der 89. Minute.
Der Derby-Star.
So heißt der Ball, ne?
Ich weiß, wahrscheinlich im Pokal, oder? Ist das nicht der Pokalball?
Ich glaube, der heißt auch in den Punktspielen Derby-Star.
Derby-Star, deswegen haben wir es auch gewonnen, Derby-Star. Pass auf, wir waren, glaube ich, gerade bei Eckenzähl, Magie und solchen Geschichten und tatsächlich habe ich mich gefragt, weil das bei mir so war, jetzt die letzten Wochen, hatte ich mich so richtig emotional auf Yosdo Hukay eingelassen, auf das, was er da so gemacht hat, was er mit der Mannschaft gemacht hat, diese Begeisterung.
Ja,
ich will schöner Fußball gespielt, nicht um zu sagen Leidenschaft, aber irgendwie den begeisternden Fußball, die wollten einfach Fußball spielen und die wollten gewinnen. Mindestens eine Halbzeit lang wollten sie unbedingt gewinnen, vielleicht wollten sie eine Halbzeit lang dann auch nicht verlieren, aber auf jeden Fall war da irgendwie was. Hatten wir doch alle das Gefühl, oder?
Ja, war auch definitiv so. Und ich habe auch das Gefühl, dass das so der rote Faden ist, dass es wirklich so ist, dass die Fußballkultur, das Fußballspielen wieder sehr regelmäßig gut vorhanden ist. Also natürlich jetzt am Wochenende waren es 45 Minuten, aber man hat immer das Gefühl, dass da tatsächlich auch was mit Sinn und Verstand gemacht wird. Also dass es jetzt nicht nur, also dass es eine Idee von Fußball gibt, also das umzusetzen. Sprich, dass man sagt, okay, man hat dann Leute, die das auch können und man hat dann auch natürlich den Spielwitz und die Torchancen, die kreiert werden und das führt dann dazu und dann ist man wieder an dem Punkt, wo du ins Spiel kommst, wo du gesagt hast, man hat dann eigentlich mal so ein Werder Bremen 5:3 Spiel und selten mal so ein 0:1, aber...
Ja, aber diese Seltenheit, die kam ja jetzt zweimal in Folge vor.
Ja,
das stimmt. Und irgendwie hat man so das Gefühl, also ich habe so das Gefühl, mir hätte jemand kaltes Wasser ins Gesicht geschleudert und ich wäre aus einem schönen Traum aufgewacht. Und jetzt steht da irgendwie ein motzender Yosdo Hukay in der Halbzeitpause, wo 8 neue Leute spielen und ganz Fußball-Deutschland überrascht ist, dass die so gut zusammenspielen und Heidenheim so gut unter Druck setzen und dann kriegt er irgendwie einen Tobsuchtsanfall, wenn das überhaupt stimmt, was in der Mopo steht. Aber das klingt auch irgendwie so, vor allem wenn man die Leistung der Leute nach der Halbzeit sah. Also ich habe nur diese Szene von Gyökeres, wo er alleine vorm Torwart steht und man sieht diese Panik sieht man in seiner Aura einfach, dass ich darf nicht vorbeischießen und schieße ihn genau die Arme.
Natürlich ist es, als Stürmer wirst du daran gemessen und dann hast du natürlich so eine Situation, wo du ihn eigentlich machen musst und dann schießt du ihn nicht knapp vorbei.
Ja, aber dann steht da so ein Holländer mit der virtuellen Pistole hinter dir. Weil er dir in der Halbzeit sozusagen Hammelbeine lang erzogen hat, wo du denkst, was? Womit habe ich das denn verdient?
Das macht er morgen besser. Er muss ja morgen auch tatsächlich spielen, gehe ich mal davon aus, weil Henk Fehrmann noch nicht spielen kann.
Und weil Diamant Hakos vor
allem gesperrt ist. Rot gesperrt ist.
Der ist genau. Die nächsten 3 Jahre im Pokal gesperrt.
Ja, also wahrscheinlich, wenn wir rausfliegen und ich weiß gar nicht, wie viele Spiele Sperre er gekriegt hat. Ich glaube, 1 oder 2. Ich glaube, das... Ja.
Aber du hast nicht das Gefühl, dass da was kaputt ist. Also
ich glaube nicht, dass das kaputt ist. Also es ist tatsächlich, was ich seltsam finde, ist die Tatsache, klar, 8 neue Leute, also man hat das, als ich die Aufstellung gesehen habe, was ist das denn Verrücktes? Sind die alle verletzt, krank oder wie auch immer? Und dann war die Bank aber sehr prominent besetzt, dann habe ich gedacht, okay, dann musst du das ja irgendeine Idee geben. Und ich dachte, guck's dir erstmal an und dann war das eigentlich gut anzusehen. Hab gedacht, ja, das macht doch eigentlich Spaß. Es ist doch, fehlt eigentlich nur in der Box irgendwas. In der Box ist nichts passiert. Also da Torchancen waren nicht wirklich viele vorhanden, aber ansonsten war das sehr ansehnlich und wurde auch gut präsentiert. Aber am Ende zählen natürlich Tore und die sind in den letzten beiden Spielen gegen uns gefallen. Zwar nicht häufig, immer nur einmal, aber ausreichend. Das heißt, wir sind jetzt wieder auf dem 12. Tabellenplatz mit 13 Punkten und haben 4 Punkte vor dem Abstiegsplatz.
Vor dem Relegations.
Oder Relegations.
Ja. Ja, ich habe das ja mit Statistiken nicht so.
Du zählst die Ecken etwa nicht, oder was? Was ist da los?
Wieso zählst du die Ecken nicht? Ich zähle die Ecken nicht. Ich zähle die Tore, die nach Ecken gekommen sind, die kann ich an einer Hand abzählen. Also ist das nicht so, ist das nicht so schwierig. Aber ich tatsächlich bin ich ja immer noch so. Und ich weiß, ich weiß ja, dass uns Leute im Verein, verantwortliche Leute im Verein diesen Podcast hören. Vielleicht hört ja auch der eine oder andere Spieler das. Und ich möchte tatsächlich, vielleicht hört sogar Jos Lugukay unseren Podcast oder André Trulsen oder sonst irgendjemand aus dem Stab derer, die auf die Mannschaft einwirken können. Und ich möchte euch nochmal sagen, wir drei, wir vier, die hier regelmäßig podcasten, wir waren von der Begeisterung, die dieses Team, so groß der Kader war, ausgestrahlt hat, am Anfang der Saison, schwer begeistert. Und wir waren von Anfang an der Meinung, dass das ein Risiko ist, dass wir alle da eingehen. Und wir waren bereit, das Risiko zu tragen. Unter einer Voraussetzung, dass ihr Spaß habt am Fußballspielen und dass ihr uns begeistert und dass ihr euch begeistert und dass ihr vor Begeisterung auch gerne 3-0 nach Hause geschickt werden könnt. Aber es muss irgendwie Spaß machen zu verlieren. Es kann ja auch Spaß machen zu verlieren und dann bringt auch das Gewinnen Spaß. Aber die letzten beiden Spiele war genau das, was Oke gesagt hat, das werde ich nicht vergessen, weil das war rhetorisch natürlich ein ganz sauberer Satz, den er nach der Demission von Kauczynski und der Installation von Lugukay gesagt hat. Er hat gesagt, wir möchten eine Mannschaft, die nicht verlieren möchte, sondern wir wollen eine Mannschaft, die gewinnen will. Und die letzten beiden Spiele gegen Darmstadt und Heidenheim haben wir diese Mannschaft nicht gesehen. Wir haben eine Mannschaft gesehen, die nicht verlieren will. Vor allem in der zweiten Halbzeit jeweils von Darmstadt und von Heidenheim. Und das war der Rückfall in alte Zeiten. Nur das nicht verlieren wollen, das hat Kauczynski ehrlich gesagt besser gemacht. Also müssen wir da irgendwas ändern, aber schnell.
Ja, es ist leichter gesagt als getan. Also natürlich sollte man jetzt gucken, dass man die Kurve kriegt. Es ist die Frage, wie die Mannschaft jetzt mit so einer Situation umgeht, dass jetzt praktisch zwei Niederlagen da sind, dass es diese vermeintliche Brandrede gab, also wo jetzt jeder wirklich was auf den Deckel bekommen hat, wie diese jungen Spieler mit dieser Situation umgehen und mit so einem Gegner vor der Brust, der jetzt der vermeintlich stärkste Gegner des ganzen Jahres ist, der da morgen wartet und dann kurze Regenerationsphase, bevor dann, was ist das nächste Heimspiel?
Karlsruhe.
Karlsruhe wird auch nicht leichter. Also das ist jetzt alles eng getaktet. Dann sind natürlich auch wieder diese Thematiken, wer steht dann auf dem Platz? Wir haben schon darüber gesprochen, dass Henk Fährmann zurückkommt. Ziereis ist wohl auch wieder ein Kaderplatzthema. James Lawrence fällt aus. Reizung im Knie habe ich gelesen. Man weiß nicht genau wie lange, also kann auch länger dauern. Das ist so. Naja, großer Kader ist es trotzdem noch. Und es ist ja auch so, dass alle diese Spielidee auch schon erwiesenermaßen nachgewiesen haben, dass sie das alles können und auch in allen Konstellationen. Deswegen ist es, irgendwie muss da wieder so ein bisschen was eingehaucht werden. Ich weiß gar nicht, ob das Stadion, ob wir als Fans das vielleicht sogar auch irgendwie können, indem wir unsere Herzen weit öffnen und da auch wieder voll Support geben. Ich glaube, das ist natürlich auch immer eine wichtige Sache und daran scheitert es natürlich auch selten.
Dann habe ich was für unsere Playlist.
Sag doch mal.
Bring the Noise.
Public Enemy.
Ja. Beat. Paulo, Can You Go?
Ja, das kommt auf die Playlist.
Bring the Noise. Morgen Bring the Noise gegen Eintracht Frankfurt. Tatsächlich sehe ich das ja, um mal sowas wie eine positive Grundstimmung nochmal wieder ranzubringen. Das sehe ich ja tatsächlich als Bonusspiel, als Bonus-Time. Das hat sich, da hat Jos Lugukay ja durchaus recht. Ich mag den ja auch, wenn er irgendwie spricht. Das hat alles, da erzählt er immer so kleine Geschichten, habe ich das Gefühl, die in seinem Gehirn so er sich selber erzählt. Wie zum Beispiel, wir haben unglaublich viele Mühe in Lübeck gehabt und veranstaltet und haben alle Kraft, die wir hatten, da reingelegt, um diese Runde weiterzukommen. Und jetzt haben wir auch irgendwie uns das verdient und können dieses Spiel genießen. Das ist genau die richtige Einstellung.
Es ist ja auch eigentlich eine Top-Sache. Also ich freue mich da irgendwie auch drauf, wobei man sportlich natürlich davon, das ist eine sehr große Hürde, aber nichtsdestotrotz, also es kann ja immer so diese David-Goliath-Geschichten, die dann so ein Spiel schreibt und man hat einfach, das ist irgendwie ein Mittwochabend, Flutlichtspiel,
Donnerstag ist Feiertag. Insofern kann das schon alles sehr, sehr spannend werden und auch unterhaltsam. Also da kann dann auch ein Plot aus dem Abend entstehen, der schon auch vielleicht Spannung bietet.
Außerdem sind wir beide im Stadion und können also gemeinsam wieder das Tor zuhäkeln für das FC St. Pauli.
Also derjenige, der neben uns steht und das macht, der ist auch dabei, genau.
Wir wissen gar nicht, was es ist. Ja, ich glaube ja schon, dass das eine Gesamtleistung, Gemeinschaftsleistung von uns allen ist, die im Stadion sind. Und der eine, der häkelt halt besser als der andere und der andere unterstützt ihn. Ich bin ja auch sogar der Meinung, dass der Rasen und die Grashalme unsere Verbündete sind. Die werden, wenn wir sie ganz lieb bitten, morgen natürlich auch in unserem Sinne arbeiten.
Ja, und ich glaube, dass auch bei solchen Sachen, Pokal ist ja immer noch eine andere Geschichte, dass man da wirklich an die Grenzen geht. Hattest du denn das Gefühl, der Vorwurf an die Mannschaft, dass sie nicht zu 100%, also dass sie nicht bis ans Ende der Möglichkeiten gegangen sind, also nicht bis an die Grenzen, so, das war, glaube ich, ein maßgeblicher Vorwurf, den der Trainer der Mannschaft gemacht hat?
Ja, das Gefühl hatte ich sowohl gegen Darmstadt als auch gegen Heidenheim. Also diesen letzten Schritt, also das war mein Gefühl, man hat gemerkt, man ist besser als der Gegner. Man kriegt ihn jetzt nicht zwingend und dann haben wir wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt dann probieren wir es halt länger und länger. Und je mehr Zeit verstrich, desto frecher wurde Darmstadt oder nach der zweiten Halbzeit, also in der zweiten Halbzeit, desto besser wurde Heidenheim. Also Heidenheim hat in der zweiten Halbzeit das gemacht, was den FC St. Pauli die letzten Spiele, in denen sie gut aussahen, ausgezeichnet hat, nämlich nach der Pause gesagt, so Freunde, wir lassen uns hier den Schneid aber nicht abkaufen, wir sind hier zu Hause und haben nochmal eine Schippe draufgelegt. Und du hast ja selber lange Fußball gespielt, ich kann mich da auch noch dran erinnern. Der als erster sagt...
An mich kannst du dich erinnern?
Nee, natürlich. So, warst du ja mal in der Sportschau, hast du mal... Da gab es noch diesen hellblauen Hintergrund in der Sportschau.
Ich war mal die Torwand vielleicht, aber...
Du warst der Torwandjunge. Der Torwandjunge. Oha, wir haben ein
Uso. Ein durchsichtiges Getränk.
Jammers. Auf St. Pauli.
Auf einen Sieg.
Boah, das riecht gut.
Also die Vorfreude ist natürlich deswegen auch da, weil man tatsächlich Bundesliga-Mannschaften nicht so häufig zu sehen bekommt und vielleicht auch relativ
ja, aber warte mal, du hattest mich doch gerade was gefragt.
Ja.
Also das tatsächlich hatte ich das Gefühl. Also ich hatte das Gefühl, dass sie sozusagen diesen letzten Schritt nicht gegangen sind, den sie die Spiele davor gegangen sind. Und jeder nach dem Darmstadt-Spiel, den ich gefragt habe, hat gesagt, die waren überrascht, weil sie haben gedacht, die hauen wir weg. Mhm. Haben sie aber nicht, sondern sie waren besser, aber sie waren eben nicht so viel besser, dass sie die Tore geschossen haben. Und damit waren sie einigermaßen zufrieden, so nach dem Motto, ach guck mal hier, die hauen wir zwar nicht weg, aber wir sind besser als sie. Da wird das schon mal, irgendjemand von uns wird das nochmal erledigen, zur Not mal Möller-Daly. Aber er hat es nicht erledigt. Genauso wie nicht gegen Heidenheim. Da fand ich ihn bemüht. Klar, quirlig wie immer, aber irgendwie...
Ja, da war schon ein kleiner Form...
Aber das darf er ja auch. Also wir sind ja jetzt auch alle, das sind ja auch alles keine Maschinen. Aber tatsächlich hatte ich das Gefühl, so dieses... und das stimmt, sich so ein bisschen ausruhen auf dem, was man erreicht hat und dann... halt in dem Moment, wo man merkt, oh scheiße, jetzt entgleitet es mir ein bisschen, nicht mehr schnell genug sozusagen nach der Leine, die einem durch die Finger gleitet, greifen zu können und dann schwupp ist sie weg. Das kennt man beim Segeln auch. Prost.
Ja, also bleibt die Brandrede als komischer Zeitpunkt sozusagen. Ich meine natürlich nicht komisch, weil zwei Niederlagen und zu dem Zeitpunkt war es ja noch keine Niederlage, das war ja noch, Halbzeitstand war ja noch 0-0.
Ja, aber gegen einen Heidenheim, vor dem natürlich, ich meine, Jos Luka ist der Experte, der weiß ja ganz genau, was das für eine Mannschaft ist. Die ist gefestigt, die ist gefährlich, die ist saugefährlich permanent. Und wenn man die in der ersten Halbzeit ihr auswärts so Paroli bietet, dann ist das eine hervorragende Halbzeit auswärts gewesen. Fertig hat sich der Fisch. Und Junge vielleicht noch arbeiten.
Genau, woher kommt dann die Intention, tatsächlich nach einer unverdienten Niederlage vorher, nach einer guten Halbzeit auswärts, dann zu sagen, ja, ich mache jetzt hier so einen Abriss oder ich...
Ich könnte mir vorstellen, dass er das befürchtet hat. Also ich kenne das ja, oder das kennt ja jeder, man beobachtet was, man analysiert ein Team beispielsweise, wie das in der Vergangenheit gearbeitet hat und dann sagt man, okay, die haben sozusagen permanent immer, wenn sie so einen Lauf haben, ne, von 3-4 guten Spielen, dann lehnen sie sich zurück. Und das hat er ja sozusagen versucht im Trainingslager und vor der Saison nochmal anzusprechen, hat es auch geschafft und dann hatte man diesen Lauf, ne? Und dann hat er vielleicht schon befürchtet, scheiße, jetzt kriege ich das nicht mehr hin, sozusagen den Druck aufrechtzuerhalten, das entleidet auch ihm ein bisschen und dann glaube ich nämlich tatsächlich, der Mann ist ja nicht nur hochanalytisch, der ist auch hochemotional und vielleicht ist er sogar so ein bisschen drüber, also im Sinne von so ehrgeizig oder auch so fordernd von seinen Spielern, dass er dann einrastet und dann ausrastet oder was weiß ich. Ich war ja nicht in der Kabine, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was das mit einem macht, wenn der vor einem steht und dir sozusagen in seinem unnachahmlichen deutschen Akzent, Deutsch im niederländischen Akzent irgendwie die Hosen auszieht und du stehst da und denkst, oh scheiße, ja, aber was mache ich denn jetzt,
Trainer? Also, ja, gebe ich dir auch recht, hast du auch vollkommen recht. Was ich da bei der ganzen Konstellation nicht so richtig nachvollziehen kann, ist die Tatsache, er nutzt diesen breiten Kader aus, hat auch vorher immer stetig Rotation mit 3-4 Spielern gehabt. Die Spielidee war trotzdem immer erhalten geblieben. Es war immer tatsächlich, dass man das Gefühl hat, okay, dass diese Fußballkultur ist trotzdem da. Und dann setzt er der Rotation nochmal einen drauf mit 8 Leuten jetzt zu so einem Zeitpunkt, wo es eigentlich nicht Verletzungen sind, sondern, oder ich weiß nicht, vielleicht hat das fürs Pokalspiel die Leute geschont, dass dann tatsächlich nochmal so durchgewechselt wird und dann mit so einer Brandrede, wo es nicht 0-3 zur Halbzeit steht, sondern wo es eine ganz gute Halbzeit war. Also mir fehlt so dieser Gedankenhaken, der dazu führt, dass der Hut so hoch gegangen ist bei ihm. Also das muss ja, darf ja eigentlich nicht an dem Spiel gelegen haben oder an der Halbzeit. Es kann ja eigentlich auch nicht sein, dass er, vielleicht ahnte er, was kommt, dass dann halt ein gestärktes Heidenheim die zweite Halbzeit dann doch irgendwie die Kurve kriegt, weiß man alles nicht, aber.
Ja, vielleicht. Oder ist es vielleicht so ein anderer Gedanke, den ich dir nochmal auf den Tisch hier jetzt legen möchte? Vielleicht liegt das auch daran, dass sozusagen die Hochphase des FC St. Pauli, die wir jetzt am Anfang der Saison hatten, tatsächlich an verschiedenen Konstellationen lag. Zum Beispiel an Lawrence in der Innenverteidigung und an den beiden schnellen Conte und Miyagi in Topform. Und was man auch noch sehen muss, also als drittes kommt hinzu, dass dass Finn Ole Becker natürlich, so jung wie er ist, da auf diesem Niveau, auf dem er diese Saison angefangen hat, auf gar keinen Fall durchspielen kann. Der braucht, da ist einkalkuliert, dass da irgendwann der Backlash kommt. Und der kam gegen Heidenheim, ist er überhaupt nicht aufgefallen.
Ja, natürlich, aber ich meine, was erwartest du, wenn die Spieler nicht auf der Platte sind? Ne? Also ein Miyagi spielt nicht, ein Conte spielt nicht. Die Flügelzange ist sozusagen nicht vorhanden.
Ja, aber das ist die gefährlichste Waffe, das FC St. Pauli nicht da. Also die,
naja, das war ja unsere
gefährlichste Waffe.
Ja, denn das war ihm ja anscheinend bewusst und trotzdem hat es ja 45 Minuten funktioniert mit einer neuen Mannschaft, die dann tatsächlich jetzt nicht so präsent über außen war, aber trotzdem diese Spielidee 45 Minuten gut präsentiert hat.
Ich weiß, du willst mich dazu, ich weiß, das ist perfide, Willi, das ist so gemein, aber wir sagen es, weil ich habe es auch selber gedacht. Wenn du in so einer Situation dann auch noch Christopher Buchtmann verlierst.
Ja. Ja.
Dann bricht er natürlich noch mal was ab. Und an dieser Stelle, Christopher, ich habe das im Fernsehen gesehen. Ich habe gesehen, wie du auf dem Boden lagst und
also
wie
man
du
hat eigentlich gleich gewusst.
In dich reingehört hast. Den Blick, den du sofort hattest, so nach dem Motto: Scheiße, da ist was kaputt gegangen. Das merkt man als Profisportler, ja. Ich meine, das merkt man sogar als normaler Segler, wenn man sich das Knie verdreht und denkt, oh, da ist was kaputt gegangen. Ja. Also, ganz, ganz liebe Genesungswünsche von diesem Podcast an dich.
War bis dato aber das beste Spiel, wie ich fand. Also er hat wirklich eine gute Leistung. Aber das ist natürlich auch so, das kann natürlich alles zusammenführen. Dann hast du so eine Verletzung, dann hast du so einen Spieler, der dann relativ intensiv an dem Spiel auch teilgenommen hat. Ja, das daran festzumachen ist jetzt vielleicht auch müßig, aber das sind so Sachen.
Doch, ich glaube schon. Das hat einen entscheidenden Anteil daran, dass der FC St. Pauli eben auch nicht mehr in diese überlegte Umschaltung kam und dass eben alles auf Mats Möller-Dali hing und der natürlich auch Heidenheim es einfach hat, sagt, okay, da ist nur noch einer, auf den wir aufpassen müssen, nicht zwei.
Also ich fand es tatsächlich überraschend gut, hat mir gefallen, Diarra tatsächlich auf der Sechs, der sehr viele Bälle abgefangen hat.
Aber
sehr
auch wieder haarscharf an der gelb-roten Karte.
Ja, auch wieder so eine gelbe kassiert, wo die dann, naja, okay, die kannst du auch, musst du auch nicht kriegen, aber dann weißt du, dass du das und dann geht
auch, das war in Ordnung schon.
Ja, also, und dann weißt du das als Spieler und weißt, dass du da auch gefährdet bist und gehst dann trotzdem in diese ganz knappen Zweikämpfe.
Mit aber ich werde ja auch schnell Fan von Spielern, wenn die so Eigenschaften haben, wie der Mann sie hat. Also dieses Timing ist einfach so geil. Das sieht so leicht aus, aber es ist gar nicht leicht. Irgendwie da rennt der Heidenheimer, rennt da irgendwie die Linie runter und der macht nur den Fuß dahin und es ist weit weg von dem Foul und da bleibt der Ball an seinem Fuß kleben und fertig.
Es gab da auch so eine Szene, wo ich gedacht habe, okay, wenn er jetzt den Ball bekommt und das waren glaube ich 25 Meter bis zum Tor und dann einigermaßen Schuss bauen, dann wäre es auch wieder so ein, ja, dann wäre es alles anders gelaufen vielleicht. Aber es ist beim Fußball ist es ja kein Wunschkonzert.
Ich hatte aber einen Wunsch. Ich hatte den Wunsch, dass den letzten Freistoß, als
es
so Mats Möller-Dali und er da standen, habe ich gedacht, und er stand da ja auch so, hat mit Mats gesprochen. Und hat dann so ein bisschen bedröppelt geguckt, so nach dem Motto, ey Alter, ich bin hier der Star,
Freundin,
ich schieß den schon, tomorrow my friend. Und da habe ich noch gedacht, ach nee, ich hätte das glaube ich ganz gern, nach dem Tor gegen Werner hätte ich ihn eigentlich ganz gerne den Freistoß schießen lassen. Und man hat ja auch gesehen, dass Mats war da alle, der hatte einfach kaum noch Kraft, den über Kniehöhe rüber zu packen, hat er ja auch nicht mehr gemacht.
Ich weiß auch noch, wie ich mich Anfang der Saison über die Tatsache immer extrem aufgeregt habe, dass er halt schon so gute Leistungen über 60, 70 Minuten gebracht hat und dann immer eine halbe Stunde vor Schluss ausgewechselt wurde als Erster, trotz der ganzen guten Leistung. Und damit dann tatsächlich auch so ein Umschwung im Spiel zu sehen war, mich das auch genervt hat. Ich weiß, in Stuttgart war es ganz markant bei dieser Niederlage, die auch unnötig war. Ja, das sind so Sachen, da denkst du, oh, jetzt kann er das durchspielen sozusagen, auch relativ auf einem guten Niveau. Naja, man wünscht dann doch wieder sich, da wären noch ein paar andere Schultern, die dann auch solche Aufgaben übernehmen. Ja, es ist müßig. Also spannend bleibt es allemal. Wir sind jetzt an so einem Punkt, wo die Saison tatsächlich in beide Richtungen kippen kann. Also es kann jetzt tatsächlich passieren, Schwarzmalerei, dass es morgen diverse Standards gibt für Frankfurt und die auch niederschlagen, so, also in Treffsicherheit, und man dann tatsächlich mit einer schlechten Laune ins Wochenendspiel geht und dann, ja, ich weiß nicht, irgendwie müssen wir da das stoppen. Positiv. Wir müssen Glühwürmchen losschicken mit.
Ja, wir können ja nicht viel außer den Jungs unsere Gefühle mitgeben. Und unsere Gefühle sind warm. Die kommen aus der linken Herzkammer direkt in eure Herzen geflogen oder in eure Ohren und von da aus direkt Umweg über den Hypothalamus Kakalantos ins Herz hinein. Und tatsächlich ist mir das Spiel gegen Frankfurt in der Hinsicht egal, solange der erste St. Pauli und seine Mannschaft Spaß an diesem Spiel haben. Und das nehmt euch bitte. Nehmt euch dieses Spiel als Bonus, packt das außerhalb der Saison und sagt, das ist jetzt Pokal. Da machen wir irgendwie was draus. Und was draus machen heißt, dass wir uns einen schönen Abend machen. Ob wir den in einer herrlichen, Selbstzerstörung 4:0 verlieren, wie damals in Stuttgart. Ich kann mich daran erinnern, wir sind nach Stuttgart gefahren. Warst du da eigentlich mit?
Nee, war ich nicht mit.
Sind nach Stuttgart, auswärts Pokalspiel, da war Stuttgart noch in der ersten Bundesliga. Lang ist es her. Auf jeden Fall haben wir da hervorragend angefangen und lagen dann irgendwann, ich weiß nicht, 2-0, 3-0 zurück. Und der gesamte Gästeblock hat quasi in einer Art mentalen Verabredung der 4.000, 5.000 St. Paulianer das Spiel, das der DFB gezeigt hat, von dem Spiel, das wir erlebt haben, getrennt. Und wir haben bei jedem Tor von Stuttgart so getan, als hätten wir das Tor geschossen. Oder bei jeder Ecke, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall entstand da so eine ganz komische Freudenpsychose, wo wir dann irgendwie nach dem Spiel alle dachten, wir wären eine Runde weiter, waren wir jetzt gar nicht, aber wir hatten einfach echt gute Laune. Und das kann man doch gegen Frankfurt auch machen. Ob wir das jetzt in der.
Das ist ein sehr guter Plan.
Die DFB-Realität mit unserer eigenen sich deckt, das wäre ganz schön und wenn nicht, dann eben nicht. Aber gegen Karlsruhe tatsächlich, dann kommt ja wieder sozusagen
Der Alltag.
Dann ist das gute Geschirr wieder im Schrank und sozusagen die Wachsdecke kommt wieder auf den Küchentisch. Und dann muss man tatsächlich, muss man tatsächlich es schaffen, wieder Spaß und Begeisterung an den Tag zu legen. Und ich ganz persönlich bin dabei. Also wenn ihr Jungs, wenn ihr Spieler des FC St. Pauli, wenn Joslu Kai, wird nicht meiner Meinung sein, aber das ist ja auch sein Job. Aber wenn ihr Spaß und Begeisterung am Spiel habt, dann dürft ihr gerne zu Weihnachten auf Platz 16 stehen.
Fertig. Ja, das war ja auch so eine Prämisse, die wir Anfang der Saison tatsächlich auch für uns irgendwie als Maßstab genommen haben, wo wir gesagt haben, wir gehen gar nicht mit der Messlatte los und sagen, wir wollen irgendwo landen und Ergebnisfußball und wir wollen einfach diesen Spaß und diese Magie spüren und diese Tatsachen sehen, dass wirklich dieser Funke springt. Und ich würde jetzt tatsächlich Paul Weller mal auf die Playlist setzen mit You Do Something to Me vom Modfather.
Das ist sehr schön. Und dann sprechen wir noch ganz kurz über Frankfurt. Ich habe auch noch was für die Playlist. Und zwar, wie weit ist Mannheim von Frankfurt entfernt? Gar nicht weit, oder?
Ich glaube nicht so weit. Also jetzt ist beides südlich der Elbe. Nee, ist glaube ich nicht so weit.
Dann hätte ich gerne irgendwie was von den Söhnen Mannheims, was Geiles. Haben die was Geiles gemacht?
Ich glaube nicht.
Nee? Okay, dann nehmen wir nicht die Söhne Mannheims. Dann nehmen wir irgendwas. Aus Frankfurt kenne ich nämlich nichts.
Aus Frankfurt, du kannst ja, ach so meinst du das, okay.
Ja, irgendwas mit Frankfurt.
Ja, dann kannst du was von Off zum Beispiel, das ist das Projekt von Sven Feeth, das Italo-Dance-Projekt in seiner Jugend auf die Playlist setzen oder, ja, ganz was anderes, ne, man kann ja auch immer noch so, also was ich auch noch, ach ja, stimmt, das wollte ich auch noch machen, von Toi Toi wollte ich auf die Playlist setzen, das ist so eine Jazz-Kombo, die tatsächlich instrumentieren Alben, bekannte Alben, die sind auch Anfang Januar in Hamburg und spielen das Album, das bekannte Daft Punk-Album Homework, das so ungefähr die beste Platte, ja, oder eines der besten Alben überhaupt in meinem Hirn sind, spielen die tatsächlich in so einer Re-Jazz-Variante nach und davon würde ich mal auf die Playlist setzen. Kein nachgespieltes, sondern eins von denen direkt. Toi Toi heißen die, da sind auch Hamburger am Start. Ist, glaube ich, ein ganz tolles Projekt. Die machen ganz tolle Geschichten. Kommen wir, glaube ich, im Januar nochmal drauf zu sprechen, wenn das Konzert vor der Tür steht. Aber davon kommt nochmal aus der Playlist. Ich bin auch der Meinung, wir können auch ruhig die Playlist Hamburg gegen Frankfurt gewinnen lassen mit Hamburg, ne? Mit dem FC St. Pauli. Muss er ja auch nicht. Dann setze ich mal die A7 South drauf.
Ach, denn wo wir schon bei den Playlists sind. Im Februar, kommt ja. Iris Gold in den Nordspeicher.
Ja, ja, du hast
da. Da freue ich mich da sehr drauf.
Ja, das ist super.
Weil die hat mich schwer beeindruckt, die Frau. Und deswegen.
Extrem sympathisch.
Würde ich auf die Playlist gerne Iris Gold mit All I Really Know. All I Really Know. All I Really Know. Alles, was ich wirklich weiß, ist, dass die 113. Minute schon mal magisch war im Hamburg des Dienstag. Heute hat der HSV 1:2 verloren gegen den VfB Stuttgart in der Verlängerung in der 113. Minute.
Oh.
Und deswegen weiß ich auch meinen Tipp. Der FC St. Pauli gewinnt 2:1 durch ein Tor von Diarra in der 113. Minute gegen Eintracht Frankfurt morgen. Fertig.
Das hört sich nach einem sehr guten Plan an. Das heißt, wir kommen zwar morgen spät ins Bett, aber mit ganz viel Euphorie.
Und mit Endorphinen vollgepumpt und sonstigen Spaß machen. Wie ist denn dein Tipp?
Also mein Tipp ist ein, ja, muss ja eigentlich auch ein Herzenstipp sein. Also ich wäre tatsächlich ja dabei.
Du bist mit dem Unentschieden zufrieden.
Ich wäre mit dem Unentschieden zufrieden und ich weiß, dass es das nicht gibt. Weil sonst gibt es ein Rückspiel in Frankfurt.
Hast du tatsächlich in deinem Leben ein Elfmeterschießen am Millern-Tor erlebt? Ich nicht. Warst du bei diesen Pokalspielen?
Da war nie ein Elfmeterschießen dabei bei dem besagten. Also ich kann mich auch nur, also an eine Serie von Elfmetern kann ich mich tatsächlich auch gar nicht erinnern. Also an ein Elfmeterschießen selber, da würden jetzt die Eck mit Zähler Statistiker gefragt sein. Oder Markus.
Oder Markus, schön großer Markus.
Der weiß es. Beim nächsten Markus. Mal kommen wir mit den Statistiken um die Ecke und sagen euch, wann es das letzte Elfmeterschießen am Millern-Tor gab und wie es geendet hat. Aber ich bin der Meinung, dass es ein 1-0 wird und ohne Verlängerung. Also eine Art, wir kontern die Sachen mal aus und wir machen ein Standardtor. Mit einem Kopfball von Henk Fährmann in der 89.
Ja, das wäre was Feines.
Das wäre was Feines.
Dann sind wir uns einig, liebe Boys and Brown, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Diesen Podcast gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt. Wenn er euch gefällt, empfiehlt uns weiter euren Freunden bei Twitter, bei Facebook. Einfach mal den Link teilen oder uns bei iTunes bewerten. Wir freuen uns wie Bolle. Vor allem, wenn ihr euch schreibt und uns Feedback gibt. Also, Sabine hört uns beim Sport und am liebsten nach Niederlagen. Also ich meine, das ist ein echtes Kompliment. Oder sozusagen, wir sind so melancholisch drauf, dass wir sie dann auch nochmal so ein bisschen... Also, dass sie sagt, bevor ich so drauf bin wie die, habe ich jetzt einfach mal wieder gute Laune.
Und kann voll reinhauen beim Sport.
Ja, oder so. Ich weiß es auch nicht genau. Aber tut uns gefallen und... ölt eure Stimmbänder für morgen. Wir werden es auch tun. Wir ölen jetzt nochmal ein bisschen mit einem Uso nach und dann gehen wir auch in die Haie, weil wir müssen morgen fit sein. Genauso wie die Jungs in Braun-Weiß.
Ganz genau. Das ganze Stadion.
Das ganze Stadion. Das ganze Stadion.